Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer ersten Sommerspezialausgabe des Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Wir haben viel mehr interessante Persönlichkeiten als noch reguläre Sendetermine bis zur Wahl am 14. September. Deswegen haben wir extra Ausgaben beschlossen, um Ihnen einige dieser Persönlichkeiten mit ihrem besonderen Engagement vorzustellen. Ich bin Silke Frink und es geht los mit unserem ersten Sommergespräch. In der Rubrik Interessante Persönlichkeiten aus Königswinter, das sind Menschen, die sich in besonderer Weise für Königswinter einbringen, begrüße ich heute bei uns im Kiosk Wilfried Thomas. Wilfried Thomas ist Inhaber des Unternehmens Möbel Thomas und stellvertretender Vorsitzender des Werbekreises Siebengebirge. Ich grüße Sie, Herr Thomas.
Frau Frink, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich freue mich auf die Fragen, freue mich auf dieses Gespräch.
Der Werbekreis Siebengebirge, hieß das nicht mal Werbekreis Oberpleis?
Richtig, der Werbekreis Siebengebirge, diese Formulierung ist gewählt worden 1982. Bis dahin war es eine Interessengemeinschaft und wir haben die letzten Jahre gemerkt, wir haben Zulauf, so könnte man es formulieren, wir haben Zulauf von Unternehmen aus Egidienberg, aus Eitorf, aus Bonn, die angefragt haben, könnten wir hier mitmachen. Und das war uns sehr sympathisch und wir haben irgendwann gedacht, wir können diese Formulierung Werbekreis Oberpleis so nicht mehr bestehen lassen. Wir sollten mit der Formulierung Werbekreis Siebengebirge signalisieren, wir sind bereit, wir freuen uns über welche aus, ich sag jetzt mal aus Onkel, aus was weiß ich, wenn die bei uns mitmachen. Und wir wollten dieses Signal senden und ich denke, das ist uns gelungen.
Das heißt auch Königswinter Altstadt.
Das wurde auch Königswinter.
Wir das wollten, klang ja immer so mit Oberpleis, das ist jetzt sozusagen explizit speziell für den Bergbereich und das Tal muss so seine eigene Lösung finden.
In der Tat, die das gegründet haben, die Impulse kamen ja aus Oberpleis. Und so war es selbstverständlich, dass das erstmal Werbekreis Oberpleis heißt. Wir wollen aber irgendwie kein Signal Ausgrenzung oder Anmaßung. Das war wirklich nicht das Ziel. Und jetzt stellen Sie sich vor, das heißt ganz, ganz lange Oberpleis. Sie suchen einen neuen Namen. Na, was bietet sich denn an? Natürlich das Siebengebirge. Das ist ja unsere Heimat. Das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet. Und wir waren irgendwann beseelt von der Überlegung, das muss Werbekreis Siebengebirge heißen. Und es war nicht gedacht irgendwie an Ausgrenzung. Ganz im Gegenteil. Also wir wollten integrieren.
Erzählen Sie mal von den Anfängen. Wie ist das überhaupt so entstanden und wie alt ist der Werbekreis überhaupt?
Es ist vieles historisch rückverfolgbar bis in die 50er Jahre. Es hat immer in Oberpleis Unternehmer gegeben, die einen Zusammenschluss wollten, die gesagt haben, da ist doch Potenzial, wir müssen etwas Gemeinsames unternehmen. Das ist in Teilen dokumentiert, zum Beispiel im virtuellen Museum, im Gedächtnis der Region. Da ist das dokumentiert, wie sind die Anfänge des Werbekreises. Das hieß damals alles noch nicht Werbekreis. Dann hat es eine Phase gegeben, da gab es keinen, der sich verantwortlich fühlte. Und 1982 hat es eine Zusammenkunft gegeben mit dokumentiert sind 31 Unternehmer, die das Ganze aufleben lassen wollten. Und ab 82 kam dann auch der Name Werbekreis Oberpleis. Die Idee war, sich in irgendeiner Weise für den Ort und natürlich auch für die Region stark zu machen. Und ja gut, weil der Ausgangspunkt Oberpleis war, war es naheliegend, auch das, diesen Namen zu nennen. Wichtig für mich ist immer auch zu signalisieren, es hieß eben nicht als Werbegemeinschaft, sondern es war eben wichtig, der Gedanke, naja, wir werden uns um eine ganze Reihe von Bereichen, zu denen ich vielleicht noch was sagen kann, kümmern. Und es war also nicht reduziert nur eine Werbegemeinschaft, sondern es war eben, es nannte sich eben Werbekreis. Und ich denke mal, ich interpretiere das hinein, auch damals war schon der Gedanke, sich weit also aufzufächern, sich weit zu kümmern.
Ja. Also Unternehmer schließen sich zusammen, um eben was zu tun, also gemeinsam Werbung zu machen oder die Kräfte so ein bisschen zu bündeln. Aber erzählen Sie mal etwas genauer. Wie stützen sich die Unternehmer in diesem Werbekreis gegenseitig?
Schauen Sie, der Ort, die, die hier ein Unternehmen haben, sagen wir im Einzelhandel, aber eben auch alle möglichen anderen Bereiche, können auf einmal mit einer Situation konfrontiert werden, die dazu führt, dass man schon den Eindruck gewinnt, man muss jetzt gemeinsam handeln. Und jetzt erzähle ich etwas aus der Historie. Die Kieslaster, beispielsweise vom Hühnerberg, sind mit ihrem Schotter durch Oberpleis gefahren. Das war eine Zeit, da gab es noch keine Umgehungsstraße. Und die Splitter, die Steinsplitter, haben ganz oft Schaufensterscheiben zerstört.
Ach Gott.
Und das ist eine Zeit, über die ich jetzt spreche. Das habe ich ja selbst nicht erlebt. Aber ich kann erzählen, warum ich das heute berichten kann, warum ich das hier erzählen kann. Ich war in meiner Zeit im Vorstand damit konfrontiert, eine Versicherungsgemeinschaft aufzulösen, weil der Ort das mal hatte. Das war auch initiiert durch diese Gruppe.
Durch die Kieslaster.
Es gab auf einmal unverhältnismäßig viele Versicherungsfälle. Bei Anfragen wären sozusagen die Prämien sehr hoch gewesen. Und man hat sich überlegt, ist es denkbar, dass wir so eine Gemeinschaft gründen? Man hätte natürlich auch daran denken müssen, dass man nicht in der Lage ist, die Arbeit einer Versicherungsgesellschaft zu leisten. Aber erstmal war da so viel Spontanität, das hat nachher Probleme gemacht, und zwar heftige Probleme, an die ich mich auch noch erinnere, bis man irgendwann gemerkt hat, wir müssen das Ding wieder auflösen, das geht gar nicht. Aber diese Idee beispielsweise, die ist, soweit ich mich erinnere, 40 Jahre gelebt worden, ja, bis sozusagen ein amtierender Vorstand beschlossen hat, nein, das können wir nicht, es ist ja klar, da traten Schäden auf, wo man jetzt gar nicht genau wusste, wie soll man es regulieren. Man hatte einen, wie ich fand, gut ausgearbeiteten Vertrag, aber das wurde immer schwieriger. Und daran kann man erkennen, es gab immer Situationen hier, wo andere jetzt lächeln würden, sagen würden, ja, ulkige Geschichte. Ja, es gab diese Geschichte mit den Splittern in den Schaufenstern.
Also ein gemeinsames Problem.
Ganz genau, ein gemeinsames Problem. Ich erinnere mich an diese riesige Kanalbaumaßnahme, die Oberpleis hatte. Bei manchen Geschäften sieht man das heute noch. Damals hat der Werbekreis beschlossen, ja, lass uns bestimmte Werbeaktionen machen und wir rollen den roten Teppich aus. Und beispielsweise im Eingangsbereich meines Ladens ist dieser rote Teppich noch. Im Grunde in Erinnerung an diese Kanalbaumaßnahme. Damals war klar, das Kanalsystem in Oberpleis war von 1904 oder 1905. Es musste dringend was gemacht werden. Aber jedem war auch klar, der Ort ist nicht mehr richtig erreichbar.
Und es gibt Dreck vor der Tür.
Und wie machen wir denn das? Also es gab auch immer Situationen, wo man unter Umständen sogar dachte, das wird jetzt existenziell. Und dann ist es schon ein gutes Gefühl zu erleben, dass die Unternehmen sich dann zusammensetzen und sagen so, also jetzt, was könnten wir denn da unternehmen?
Also diese Situation haben wir ja jetzt mit der Neugestaltung der Rheinallee auch, ja, dass es da einige gibt, die eben die Sorge haben, das könnte existenziell werden.
Ja, das man muss sehen, du hast so ein Unternehmen, da sind ganz bestimmte Kosten. Du musst von irgendwas leben und man muss sehen, dieser Break-Even, also der Punkt, wo man merkt, das ist jetzt wirklich zu wenig, der kann sich sehr fix einstellen. Und natürlich wissen sie es nicht, aber dass diese Sorge besteht, das verstehe ich sehr gut. Ja, also es ist ja nicht einschätzbar und der Unternehmer hat ja täglich eine ganze Reihe von Dingen zu bewältigen, er muss ja viele Dinge bestehen. Und sagen wir mal, das Gefühl, in eine Situation hineinzukommen, die wirklich für ihn existenziell werden könnte, naja klar, dass er sich so artikuliert. In welcher Weise man ihm dann diese Sorge nimmt oder ob sie überhaupt nehmbar ist, kann ich nicht einschätzen.
Und so kleinere Unternehmer oder mittelständische Unternehmen, die sterben ja leise.
Ja, ne? Ganz
also
genau.
Man sagt ja immer, too big to fail. Also wenn ich so ein ganz großer Konzern bin, dann werde ich ja im Zweifel auch noch gerettet.
Ja. Ja.
Aber wenn ich eben aus der mittelständischen Wirtschaft komme, so ein KMU, kleine mittelständische Unternehmen, dann habe ich doch das Risiko, trage ich doch selber.
Es ist ja auch so egal, sie können es nicht ausreichend absichern. Es ist ja eine Illusion zu sagen, naja, du wandelst es um in eine Kapitalgesellschaft. Letztlich wird das ja in dieser Gesellschaft auch als Stigma betrachtet, was ich seltsam finde. Das sind ja Menschen, die Wagnisse eingegangen sind. Aber jedem ist klar, naja, wenn du das jetzt nicht bestehst, bedeutet das unter Umständen auch für dein Leben, dass du nicht mehr so richtig auf die Füße kommst. Also ich verstehe schon, dass Menschen da sehr schnell
in Sorge kommen.
Absolut. Das ist für mich sehr gut verstehbar. Ich habe das Glück gehabt, ich muss einfach sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich nie in existenziellen Situationen war. Aber ich kenne natürlich in meinem privaten Umfeld Menschen, die das erlebt haben. Und ich weiß, was
Obwohl
das...
Ihre Branche, also die Möbelbranche, ja auch einem ganz großen Wandel unterlegen ist in den letzten drei Jahrzehnten. Da hat sich ja auch sehr, sehr viel verändert und getan. Und auch die Wertschätzung von Möbeln hat sich ja sehr verändert.
Ja,
das ist also ein bisschen der Kampf gegen die...
Die Möbelbranche, also für mich einfach eine faszinierende Branche.
Ja, finde ich auch.
Es ist eine faszinierende Branche, weil es ist... eine Mischung aus Kapital und Arbeit.
Mhm.
Und wenn sozusagen Kapitalschwäche da ist, ist es aber denkbar, dass man es irgendwie anders kompensiert. Und Sie erkennen das an der Vielzahl der Küchenstudios. Sie müssen sich auf alle großen Möbelhäuser haben, ein Küchenstudio, und zwar ein riesiges. Aber beispielsweise auch in unserer Stadt gibt es eine Reihe reiner Küchenstudios. Mhm. Womit hat das zu tun? Ein Küchenstudio ist in einer Weise arbeitsintensiv, dass auch eine vermutlich bessere Einkaufskondition, das nicht kompensiert. Folglich hat der Küchenstudiobetreiber immer eine Chance. Und das mag ich so sehr an dieser Branche, dass es eine Grenze des Kapitaleinflusses gibt.
Und das müssen Sie erklären. Eine Grenze des Kapitaleinflusses.
Ja, es ist so. Es ist nicht alles substituierbar. Sie können, es gibt eine, ich ahne die Grenze, wo sozusagen der Einkaufspreis des Großen liegen kann.
Mhm.
Was die Arbeitskosten anbelangt, ist er ähnlich aufgestellt und unter Umständen sogar kostenintensiver als das Küchenstudio. Folglich hat er eine Chance, ob er sie nutzt, anderer Punkt, wie er das im Detail ausgestaltet, mit welchem Sortiment er an den Markt will, alles völlig andere Fragen. Aber ich behaupte einfach, wenn Sie sozusagen die Situation in Deutschland betrachten, diese vielen Küchenstudios, diese vielen kleinen Möbelgeschäfte, die es eben immer noch gibt, dann darf ich, glaube ich, sagen, ist die Möbelbranche einfach eine faszinierende Branche. Sie hat mehr Chancen. Die Probleme mit der Digitalisierung haben sie als letzte getroffen. Andere Branchen waren nach meinem Dafürhalten viel stärker von der Digitalisierung, von sozusagen dem Ausrollen des Angebotes im Netz viel, viel stärker betroffen, als wir das sind. Weil der Mensch gelegentlich das Raumgefühl braucht. Und das ist derzeit das...
Naja, aber was Sie auch betrifft, ist bei Ihnen Probe sitzen, bei Ihnen sich beraten lassen, im Internet bestellen. Also das Problem haben Sie ja sicherlich auch.
Ja, es ist so, das ist gefährlich, weil es durchaus denkbar ist, dass wenn man bei uns Probe sitzt, naja, es gibt unter Umständen drei Sitzvarianten. Und also in der Tat, das Ausweichen auf das Netz... auf das Internet. Klar, das ist auch bei uns erkennbar, aber es ist nicht wirklich, für uns ist es nicht wirklich das gravierendste Problem.
Mhm.
Wir haben die Probleme, die alle Branchen auch haben, der Fachkräftemangel, aber in der Tat, da sehe ich andere Branchen ungleich betroffener. Und insofern kann ich eben immer nur sagen, fühle ich mich sehr glücklich in dieser Branche, weil ich diese Härte, die andere Branchen da spüren, nicht spüre.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Werbekreis. Jetzt sind die Kieslaster weg.
Die Kieslaster sind länger weg,
ja. Das heißt, was hält euch heute zusammen?
Ja.
Ich weiß, ihr seid auch der Erfinder des Grünen Sonntags und des Apfelsonntags. Also ihr habt ja die verkaufsoffenen Sonntage ins Leben gerufen.
Ja, das ging in den 80er Jahren los mit dem sogenannten Apfelsonntag. Der Apfelsonntag, das ist so entstanden, dass wir gesagt haben, naja, diese Region hier war mal eine Apfelregion, das ist sie in Teilen ja auch heute noch, wenn man hier so ne, Richtung Obsthof Siebengebirge, Firma Moa, Firma Sonne oder Sonnenberg,
Baumschulen.
Also, das hier ist eine Obstregion und damals war die Überlegung, geben wir dem noch irgendeinen Begleitnamen. Wir wollen es nicht einfach... verkaufsoffener Sonntag nennen, weil es das im Grunde auch nie war. Das ist die Besonderheit von Oberpleis. Das war nicht einfach ein verkaufsoffener Sonntag. Die Sonntage hier sind ja eine Mischung, wo alle teilnehmen. Mhm. Und das Faszinierende ist, Naja, da ist die Abflussreinigung, da steht der Bienenzüchter, da stehen ganz
ultimative. Da steht der Hospizdienst.
Da steht der Hospizdienst, da fragt Amnesty International an, da fragt die Klimagruppe an.
Und Forum Ehrenamt.
Forum Ehrenamt. Und das ist aus meiner Sicht das Tolle. Und es soll es eben auch gar nicht sein, einfach nur ein verkaufsoffener Sonntag, sondern es ist diese tolle Mischung, dass der Karnevalsclub da steht, der TUS teilnimmt, ja, die geben und nehmen, ja, alle möglichen Initiativen, die bei uns teilnehmen. Und das finde ich einfach so, das finde ich total schön, dass es so etwas gibt.
Ich habe auch den Eindruck, es wächst eher, ne?
Ja, ich habe so den Eindruck, dass, also ich würde jetzt mal behaupten, natürlich kenne ich nicht alle verkaufsoffenen Sonntage in Deutschland, aber das ist schon ein ungewöhnlicher, eine ganz ungewöhnliche Veranstaltung. Ich habe vor Tagen, ich nehme gelegentlich auch Wanderbücher über Siebengebirge in die Hand. Und es gibt eins, ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, aber es wurde tatsächlich eine Wanderung vorgeschlagen und der Hinweis, ach, wenn Sie das übrigens am ersten Sonntag im September machen, dann können Sie in jedem Falle den Apfelsonntag besuchen. Es war also in einem Wanderführer integriert und dann hüpft natürlich mein Herz, wenn der Hinweis schon... in einem wirklich gut aufbereiteten Buch, war ich vielleicht natürlich beseelt, dass dann schon dieser Sonntag genannt wird. Das ist doch schön.
Da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, das ist das eine, aber was macht ihr hauptsächlich oder was macht ihr durchgängig im Jahr?
Ja, es ist so, wir werden im Grunde genommen natürlich über diese Sonntage wahrgenommen. Also da ist dieser grüne Sonntag, der 2001 etabliert wurde, da ist das Lichterfest und über diese Veranstaltungen werden wir wahrgenommen. Und ich denke mal, das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten, die hier oben leben, irgendwann sich bei denen einprägt. Aber darauf reduziert sich das nicht. Es gibt vieles, was uns sehr interessiert, beispielsweise den Draht in die Politik, den Draht in den Rat. Natürlich wollen wir wissen, wie stellen sich die Fraktionen die Veränderung vor. Das berührt ja ganz viele Bereiche. Und wir schätzen es sehr, dass wir in die Fraktionen, also dass wir in bestimmte Sitzungen eingeladen werden, dass es etablierte Gespräche gibt, beispielsweise mit der WWG, wo beispielsweise die WWG darüber berichtet, naja, wir planen jetzt dieses oder jenes und wir eben auch erzählen, was bewegt uns gerade aktuell. Nehmen wir ein Beispiel, die Bebauung des Busbahnhofs. Natürlich fragen unsere Mitglieder, naja, wie weit sind die denn? Und wir nehmen dann wahr, muss ich jetzt einfach mal stark lobend erwähnen, dass wenn wir anfragen, wir auch sozusagen sehr fundiert Auskunft bekommen. Wir fragen an irgendeiner Stelle an, wo wir das Gefühl entwickeln, weil wir hatten das Gefühl, naja, im Augenblick ist es noch nicht so ganz klar, wo denn da die Reise hingehen soll. Gibt es denn Pläne? Scheinbar nicht. Gibt es einen Startzeitpunkt? Scheinbar nicht. Aber es gab diese Unruhe bei denen, die eben direkt am Busbahnhof ihr Geschäft haben und sagen, in welcher Weise müssen wir denn jetzt hier handeln?
Naja, oder auch die Umgestaltung des des Kirchvorplatzes, ne? Das ist ja auch so ein längeres Thema schon. Ja. Und da machen sich ja auch viele Sorgen, wo sollen die Autos hin, ne? Wenn das jetzt tatsächlich so zur
Fußgängerzone
umgebaut würde.
Ja, das ist ein uraltes Projekt. Es gab ja auch immer eine Arbeitsgruppe. In dieser Arbeitsgruppe war der Werbekreis immer integriert. Und das möchte ich jetzt hier auch mal erwähnen. Und ich denke, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch formuliere, aber die Uridee, sich damit auseinandersetzen, ich glaube, wie einiges übrigens, kam aus dem Werbekreis. Damals
die Anregung,
die überhaupt Anregung,
mal über die Umgestaltung
die Anregung, einer Ortsmitte nachzudenken. Ja, der Werbekreis hat immer das Glück gehabt, dass im Vorstand, egal an welcher Position, an welcher Stelle, ein Thema aufgegriffen wurde, was sich nachher festgesetzt hat. Also beispielsweise Rettung alter Zoll. Das war ja vakant. Und wir haben damals der WWG signalisiert, wäre es nicht möglich, dass ihr da eingreift. Das ist doch ein ganz wichtiges Gebäude für den Ort. Und die WWG hat es gemacht. Und dafür bin ich denen dankbar. Das war ein wichtiger Punkt. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt irgendein moderner Bau. Nichts gegen neue moderne Bauten, die brauchen wir irgendwann. Aber ich denke, für das Ortsbild, jetzt ist es doch viel schöner, dass da dieser alte Zoll bestehen, ja, geblieben ist, bestehen geblieben ist. Und es, also es ist eine Reihe von Dingen. Die Idee beispielsweise Kapellenwanderweg.
Ach so.
Das waren Ideen, kann man so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er genannt werden möchte, aber auch jemand, wo ich sage, der war sehr quirlig, der hat da wirklich viel gemacht. Die Idee ist ihm ausgerollt worden im Vorstand des Werbekreises, zu sagen, könnten wir nicht auch, um die Region hier für die Gastronomie zu stärken, um bestimmte Dinge anzuschieben. Und das ist ja dann recht schnell von einigen anderen Gruppen, ich nehme mal den VVS, aufgegriffen worden und gesagt haben, ach, das ist im Grunde eine gute Idee. Das würde ja unter Umständen sogar das Siebengebirge entlasten am Sonntag. Weil wenn so, und die, die an einem solchen Wanderweg, an einem Kapellenwanderweg liegen, berichten mir doch, da ist erkennbar Besuch. Also das wird gut angenommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo ursprünglich mal gesagt worden ist, im Werbekreis wird der Erlös Museum zum Beispiel auch etwas, was jemand etabliert hat, der im Vorstand des Werbekreises war, der gesagt hat, wäre das nicht eine Möglichkeit?
Also ihr nehmt so teil an der Stadtentwicklung, weil ihr diejenigen seid, die es eben auch erleben, ne? Die, ja, die den Kontakt zu den Bürgern, ja, zu den Kunden, ja, die haben.
Also das klingt jetzt unter Umständen sehr idealisiert, aber ich glaube, denen hier ist klar, dass wenn sich alle irgendwie vernetzen, wenn es fast zwanghaft zum Austausch kommt, also man sich dem Gespräch stellen muss oder einfach dem anderen mal zuhört, dass das für die Gemeinschaft ein riesiger Vorteil ist. Und das erreichen wir ja mit diesen ulkigen verkaufsoffenen Sonntagen. Denn man muss sich ja vorstellen, da sind völlig gegensätzliche, unterschiedliche Menschen zustande. Die stehen jetzt so Nachmittag nebeneinander. Wie toll ist das denn?
Ja.
Ja? Und das begeistert mich, dass ich denke, jetzt müssen die sich miteinander unterhalten. Ist doch prima. Also unter Umständen würden sie vielleicht das verweigern, aber ich finde es einfach toll, dass es diese Mischung gibt und dass da diese völlig verschiedenen Menschen aufeinandertreffen. Man darf ja nicht annehmen, dass Unternehmer so eine homogene Gruppe sind. Das, auch die haben ja ganz unterschiedliche Interessen.
Und ich habe im Vorgespräch gelernt, ich muss noch nicht mal selber Unternehmer sein, um Mitglied im Werbekreis sein zu dürfen.
Nein, wir haben jetzt zum Beispiel das Glück, dass im Vorstand zwei Unternehmer, Ex-Unternehmerinnen sind, die, und ich habe das immer für sehr wichtig gefunden, dass die dabei bleiben, dass die uns verstärken. Man muss sehen, das ist ja ein neunköpfiger Vorstand, aber es ist doch eine ganze Menge zu machen. Also da gibt es welche, die sich um das Lichterfest kümmern. Das muss ja organisiert werden. Kurze Absprachen. Wann ist der Auftritt in der Kirche? Ne, wo sollen die Flächen entstehen, ne, die ein Angebot bereithalten? Weiten wir es aus? Also so, da gibt es Verantwortliche. Andere wieder, die natürlich beispielsweise verkaufsoffene Sonntage anmelden. Das macht unser Vorsitzender, der Frank Rösken.
Gut, dass Sie ihn erwähnen,
ja, genau,
weil Frank Rösken ist nämlich der Vorsitzende tatsächlich des,
genau,
Werbekreises.
Genau.
Und bei der Überlegung, wen laden wir ein, haben Sie dann gesagt, wir sind quasi alle auf Augenhöhe.
Ja, also wir sind einfach eine sehr, es ist, wenn man so will, darf man sagen, der Frank, das ist so nach dem Primus Inter Pares Gedanken, wird das gelebt. Aber, und er hat schon natürlich mit Abstand die meiste Arbeit, völlig klar. Und unter anderem ist er verantwortlich eben fürs Anmelden dieser Veranstaltungen. Ja, also insofern, das ist bei uns sehr angenehm aufgeteilt. Der hat jeder so den Arbeitsbereich, der zu ihm passt, den er gerne angeht. Und insofern kann ich einfach berichten, dieser Vorstand, der da aktuell installiert ist, der funktioniert, der arbeitet sehr gut, sehr harmonisch zusammen.
Ja. Das klingt gut. Frank Rösken werden viele kennen, aber für die, die ihn nicht kennen, es ist der Inhaber des Saunaparks hier in Oberpleis.
Ja, ja, in der Tat. Und eben seit, ich glaube, jetzt schon im sechsten Jahr der Vorsitzende des Werbekreises. Ja.
Das klingt alles sehr lebendig.
Ja, es gibt eben ein lebhaftes Interesse eben auch derer, die beispielsweise die das Lichterfest verantworten, das ist die Barbara Wagner, das ist unter anderem die Juliane Dohle. Ja, das sind ja beides keine Unternehmerinnen mehr. Und trotzdem bringen die sich ein und leben das und wollen, dass das Ganze klappt.
Mal einen Blick in die Zukunft. Wie würden Sie das einschätzen? Kommt der Einzelhandel in irgendeiner Form zurück, in der Form, wie wir ihn kannten, bevor der Onlinehandel so groß wurde? Oder wird es einen veränderten Einzelhandel geben. Wie ist da so die Vision? Weil wir haben ja tatsächlich jetzt, ich glaube, 3 Hörgeräte Akustiker in Oberpleis, die offenbar alle gut leben.
Ja. Ja, in der Tat, es ist ja klar, es gibt eine Gruppe, die wächst und das sind die, die ein Hörgerät brauchen.
Das liegt jetzt an der demografischen Situation hier
also,
in Deutschland. Ne?
Also das ist jetzt...
Das ist ja nicht das, was man sich wünscht für eine Stadtentwicklung.
Ja, es ist so, letztlich die, die eine Geschäftsfläche mieten, die, die da stehen, die, die das Geschäft betreiben, die müssen in irgendeiner Weise überleben. Mhm. Sie müssen also ein Produkt haben, was dazu führt, dass sie irgendwie ausreichend leben können. Und es ist ganz klar, die werden vom Markt verschwinden, wo erkennbar ist, das wird nicht mehr gehen. Inwieweit, also eine allgemeine Aussage zu treffen über den Einzelhandel, ist für mich gewagt. Sie haben gerade gehört, ich schätze die Möbelbranche immer noch optimistisch ein. Aber sagen wir mal, ganz bestimmte Entwicklungen, die wir heute haben, die habe ich mir ja vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können.
Das ist so das Verrückte, ne?
Man kann sich das wirklich alles nicht vorstellen. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, zu sagen, naja, was kann da kommen? Ich hoffe sehr, weil es ja für diese Gesellschaft enorm wichtig ist, dass es vor Ort auch ein Angebot gibt. Denn ich meine, dieser Ort Oberpleis ist schon ein wunderbarer Ort.
Man muss ja einen Grund haben.
Ja, es ist ein wunderbarer Ort. Es gibt
also
Gründe.
Also warum, wenn man nicht einkaufen geht, geht man in die Stadt? Also Kaffee trinken kann man jetzt auch nicht den ganzen Tag.
Ja, aber es gibt
ja einen Grund, um in die Stadt zu gehen.
Ja, es gibt wunderbare Gründe. Der Ort Oberpleis als solches ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich wünsche mir auch, dass das häufiger artikuliert wird. Wir haben eine ganz alte und eine ganz junge Kirche hier. Mhm. Wer sich für Historisches interessiert... Übrigens, das darf ich bei der Gelegenheit auch sagen, der Werbekreis hat historische Führungen gemacht. Das haben wir mal angeboten im Hochsommer. Das haben wir 2-mal hintereinander, fällt mir gerade auf, im Hochsommer gemacht. Und es war, obwohl es sehr, sehr heiß war, hervorragend besucht. Ich glaube, wir hatten 90 bis 100 Besucher und sind durch den Ort gegangen, um über historische Plätze, um über Orte zu sprechen, die sich gewandelt haben. Also der Ort ist ein interessanter Ort und der Ort ist so interessant, dass eine historische Führung lohnt. Das muss man sich vorstellen. Man fährt also durch diesen Ort, man ist unter Umständen 2 Minuten durch oder in 3. Aber der Ort gibt eine ganze Menge her. Das ist häufig auf den zweiten Blick erst erkennbar. Der Ort hat einige Besonderheiten. Wir haben 4 Verbrauchermärkte im Ort. Andere Orte haben die Verbrauchermärkte immer in der Peripherie. Mhm. Also man hat das üblicherweise nicht im Ort.
Ja, deswegen sind wir ja auch so ein beliebtes Wohngebiet, weil man das alles sehr gut erreichen kann.
Der Ort hat durch das Konstantiahaus, durch den Verenenhof, sehr gut ist. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass
wir ein Seniorendorf bekommen.
Das ist ein zweites Seniorendorf, weil ich, das ist der Hinweis, den ich habe. Da ist eine Warteliste, also Sie können da gar nicht so schnell irgendwie einen Platz haben. Und wir haben gerade drüber gesprochen, natürlich brauchen wir da eine Ausweitung des Angebotes. Es gibt also eine enorme Nachfrage nach solchen Plätzen.
Und auch da gut, dass es mittendrin ist.
Es gibt also, wie gesagt, diese Verbrauchermärkte. Ich bin der Meinung, wir haben eine sehr gute Ärzte-Landschaft.
Wobei ich von meinem Hausarzt immer ein bisschen gewarnt werde, der mir dann sagt, denk mal nicht, dass das so bleibt.
Ja, ich beschreibe das jetzt. Und mein Gefühl ist immer, dass das jetzt denkbar dauerhafter bleibt, wenn die Grundstruktur schon mal gut ist. Also wenn Sie sozusagen, das ist meiner Meinung nach das Problem von der Altstadt. Da gab es ja immer wieder Versuche. Also ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die auch ein Einzelhandelsangebot da unten neu etablieren wollen. Aber die Struktur ist so schwierig. Das ist hier oben alles ein bisschen anders. Und insofern bin ich, was den Ort Oberpleis anbelangt, zuversichtlich.
Es gibt ja so auch so eine Idee, Manufaktum hat das gemacht. Manufaktum ist ja ursprünglich ein reiner Online-Handel. Ja. Und es gibt sie noch, die guten alten Dinge, wo man immer sagt, da gehen die Lehrer hin. Ja. So eine Lehrerklientel ist das. Mhm. So, und was die ja jetzt machen, sind eben Showrooms in den Städten. Also in Bonn gibt es ja einen Manufaktum-Standort. Ja. Und wenn man da hingeht, ist das erstmal total schön, da hinzugehen, weil man da so schön viel gucken kann. Ja. Und es ist immer voll.
Ja, das ist ohnehin zu beobachten, dass reine Versender den Einzelhandel wiederentdecken.
Sagen, aber in Kombination mit dem Online. Also wenn ich jetzt sage, das und das hätte ich jetzt gerne, dann sagen die, kein Problem, wir besorgen Ihnen das.
Ganz genau. Das ist das wissen alle. Wir können uns nur nicht alle danach verhalten, weil das Invest so schwierig ist, weil das wirklich Geld, Kraft, Zeit braucht. Die kommen eben von der Online-Seite und das ist für die relativ einfach, Geschäfte zu etablieren. Die sagen, naja, wir brauchen eine Fläche, die muss gut frequentiert
sein. Aber es sind immer zwei Geschäfte.
Ganz genau,
das Online-Geschäft ist ein eigenes Geschäft.
Und was meine Beobachtung ist, der Staat hat ja vor Jahren durch Förderung versucht, den kleinen Einzelhandel auch zu motivieren, in bestimmte Online-Shops zu investieren. Und das ist nach meinem Dafürhalten nicht gelungen. Das ist also versucht worden. Ich erinnere an das Objekt Kiez in Bad Honnef.
In Bad Honnef, ich habe gerade dran gedacht.
In Bad Honnef.
Leider sehr gescheitert.
Also ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge jetzt ist. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, das geht gut, das etabliert sich, dass also die, die eben stationär handeln, tun sich, das ist meine Beobachtung, schwer mit einem Angebot im Netz. Und in der Tat, das sind verschiedene.
Weil es nochmal ein Aufwand ist. Und sie können, so hat mir mal ein Sporthändler gesagt, sie können nicht einfach hingehen und sich von Nike die Fotos von den Schuhen ziehen und sagen, da mache ich jetzt mal einen Online-Shop auf, weil das ist urheberrechtlich alles nicht erlaubt. Da müssen sie sich hinstellen und fotografieren die Schuhe selber.
Ganz genau.
Und wer soll das denn
machen? Ja, es ist so, sie haben ganz andere Anforderungen beim Wettbewerbsrecht. Sie müssen höllisch aufpassen. Und im lokalen Bereich können Sie das unter Umständen einfacher steuern. Dann ist das, ja, dann kann man unter Umständen nachlässig sein. Das können Sie im Netz nie. Also das heißt, Sie sind sehr schnell Abmahnvereinen ausgeliefert. Das kann sehr schnell passieren. Und nehmen wir nur ein Beispiel. Jetzt zum Ende des Monats wird das Gesetz EU Barrierefreiheit bei Online-Shops wirksam. Also sie müssen sich, wenn sie jetzt ein großer Konzern sind, naja, dann werden sie 4, 5 Menschen abstellen, dann kümmere dich drum, mach das mal. Wenn sie das alleine betreiben.
Machen sie das mal als Einzelhändler.
Das können sie gar nicht. Das heißt, das ist einfach, das muss man einfach irgendwann merken, das ist ein ganz anderer Bereich. Und du musst dir die Frage beantworten, will ich mich darauf einlassen, mich mit dieser gesamten Gesetzesproblematik, die da herrscht, will ich mich darauf einlassen? Und nach meinem Dafürhalten ist das eben ziemlich schwierig. Für eben die Online-Händler ist es aus meiner Sicht wesentlich einfacher, in den stationären Bereich hineinzugehen, als für stationäre Händler, als umgekehrt. Ja.
Das ist, denke ich, aber vielleicht schon eine Vision und eine Idee für den Werbekreis, darauf rumzukauen, wie man auch da wieder Kräfte bündeln kann und schauen kann, ob man es nicht doch vielleicht mal hinbekommt, gemeinsam. Also das Kiez-Kaufhaus aus Bad Honnef, das war so ein,
Online-Kaufhaus. Es gibt sicherlich solche Gedanken, aber wir müssen im Werbekreis auch immer darauf achten, uns nicht zu verzetteln. Ich denke, wir hätten in der Vergangenheit noch eine Menge mehr Aufgaben annehmen können. Wir sehen uns ja, ich sag jetzt mal im Grunde genommen, wie eine Selbsthilfegruppe. Wir sind nicht einfach eine Werbegemeinschaft, wir sehen uns wie so eine Selbsthilfegruppe. Und natürlich könnte man jetzt ganz oft erzählen, ach, das ist ein Thema, das könnten wir doch auch angehen. Und dann
man muss aufpassen,
man muss sehen,
ja alle
die da sind,
unterwegs
haben, mit Ausnahme dieser beiden, haben ein Geschäft. Alle wissen, naja, das Zeitfenster, was du jetzt hier einrichtest, das geht dir von der Zeit entweder privat oder für das Unternehmen weg. Und das muss man schon genau einschätzen. Man darf ja nicht in die Situation kommen, dass man überbordend nur für den Werbekreis unterwegs ist. Also das muss ja Spaß machen. Ich denke, das kann ich so sagen, das weiß ich, das macht allen Spaß, aber es muss eben diese Grenze geben. Und wenn man irgendwann alle möglichen Dinge macht, also es kommen ja immer neue Dinge auf uns zu, wovon ich berichten könnte.
Man kann nicht auf alles aufspringen.
So. Und da wir eben in der Tendenz stationäre Händler sind und ja, also es wäre total schön, wenn jetzt einer dazukommt und sagt, ja, da bin ich doch sehr versiert, ich übernehme das federführend und ihr könnt euch da einklinken, dann würde ich das sofort
begrüßen. Dann frage ich es jetzt anders, dann frage ich Sie jetzt nach Ihrer persönlichen Vision für den Werbekreis Siebengebirge beziehungsweise mal speziell für die Stadt Königswinter. Wenn Sie sich was wünschen könnten, als das Wünschen noch geholfen hat, was würden Sie sich wünschen?
Also im Augenblick denke ich, wir sind schon sehr gut unterwegs. Das, was wir leisten, wir sind in einem Bereich, das können wir so gut leisten. Da sind eine Reihe von sehr etablierten Aufgaben, wie eben diese Veranstaltungen. wie eben das Organisieren von Unternehmertreffen, wie das Teilnehmen an bestimmten, in bestimmten Gesprächen, sodass wir sagen müssen, naja, das ist schon ausreichend. Dann muss man sehen, wir haben Corona überlebt. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wir saßen da, was machen wir denn jetzt? Und es gab einen Moment, wo ein Zeitfenster offen war. Ja, da könnt ihr noch einen verkaufsoffenen Sonntag machen, nur in einer abgespeckten Situation. Wir haben solidarisch gesagt, das machen wir nicht. Aber wir saßen da, ja, was machen wir denn? Wir haben denen doch immer dieses Angebot gebraucht. Und wir haben immer gesagt, es ist nicht, natürlich ist es schön, wenn wir monetär erfolgreich sind, ist doch völlig klar. Aber es ist nicht vordergründig nur monetäres Handeln. Was machen wir denn? Und was haben wir gemacht? In der Corona-Zeit haben wir Führungen angeboten. Wir haben Führungen zum Beispiel zu Obstwiesen in Oberpleis. Wir haben Führungen in den Obstbaubetrieben gemacht. Wir haben Führungen gemacht, beispielsweise in diesem Teichgelände Vogelschutzgebiet, Dollendorfer Siegburger Straße. Das heißt, es gab, und das ist so gut angenommen worden.
Bei Herrn Macke.
Ja, bei Herrn Macke. So, okay. Das ist so gut angenommen worden.
Ja, das glaube ich.
So, und Sie müssen eben auch immer in der Lage sein, naja, dann auf einmal gibt es eine gesellschaftliche Änderung, auf einmal kommt so eine Corona-Krise, was wir ja alle nicht kannten. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Sagen wir einfach alles ab? Nein, haben wir nicht gemacht. Ja, was könnten wir denn machen, ohne in Konflikt zu kommen, so,
um trotzdem was zu machen.
Mhm. So, und dann muss der Werbe, wir haben also beispielsweise der Wasserbeschaffungsverband hat damals Führungen, wir haben also angefragt bei Leuten, wo wir gesagt haben, ja, das wären ja im Grunde interessante Objekte, ist doch ein interessantes Gebiet, wie könnten wir, und die wollen im Grunde natürlich, die können nicht einfach da eine Führung machen, wie könnten wir das organisieren, dass man das besichtigen kann. Und die Menschen waren ja auf einmal, ne, also mit Vergnügen und irgendwelchen Unternehmungen war ja nicht mehr möglich. Aber der Werbekreis hat, wie ich finde, sehr, sehr geschickt reagiert und hat gesagt, lass uns das anbieten.
Da gilt so, Not macht erfinderisch.
Genau.
Herr Thomas, ich bedanke mich sehr, sehr für dieses Gespräch, möchte Sie aber nicht entlassen, ohne eine Kostprobe Ihres herrlichen Platz zu hören, hier über das Mikrofon.
Ach du je.
Vielleicht mögen Sie sich.
Ich weiß nicht. Ich kann ruhig anmerken, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Und ich würde mich natürlich hier in einem solchen Gespräch, reiße ich mich zusammen.
Man kann Sie sehr gut verstehen.
Reiße ich mich zusammen. Aber ich weiß jetzt nicht. Also es ist klar, das ist das, was mir Spaß macht. Wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die gerne Dialekt sprechen, steige ich sofort ein und liebe das, im Dialekt zu sprechen, weil ich manchmal auch merke, es macht etwas einfacher. Es ist ja auch ganz ulkig, im Karneval wird das gelebt, wird das gesagt. Und es ist auch ulkig, wie wir hier damit umgehen, weil ich immer beobachte, die Bayern haben dieses Problem nicht. Also die Bayern sprechen aus meiner Sicht schlicht bayerisch. Das heißt, also der Farbklang, also dieser Klang in der Sprache ist ja immer da.
Der ist immer da.
Ich kenne eine aus Bayern und die, ich kann das Dialekt nicht, die eben sagt, na, ich verstehe euch nicht. Ja, also wir haben in der Schule, ob Schüler oder Lehrer, alle bayerisch gesprochen und wir sind auch nicht blöd blieben, sagt sie. Na, also diese Differenzierung ich in der Tat spreche es. Aber an sich, wie gesagt, klar, auch aus Höflichkeit würde ich natürlich, wenn ich jetzt merke, mein Gegenüber ist das Dialekt, das ist jetzt nicht mächtig, dann spreche ich natürlich selbstverständlich Hochdeutsch, ist doch klar.
Kriegen wir eine Probe?
Sie würden mir einen Satz vorgeben und ich würde mal gucken. Aber also sag mal, wie soll ich sagen, ich denke, das ist jetzt hey gut gelaufen. Und ich muss sagen, so wie Sie das hier machen, das ist schon schön.
Wunderbar. Vielen Dank, Wilfried Thomas.
Danke Ihnen.
Ein interessanter Mann und er hat noch jede Menge vor. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit, wo immer Sie auch sein mögen. Auf Wiederhören!